Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. Die einen mögen es strikt schwedisch, klar, Karlstadt, kostengünstig. Die anderen stehen eher auf antik, teuer, dunkel, manchmal auch ein bisschen hässlich. Und dann gibt es noch die Leute, die haben Stil. Das sind so richtige Einrichtungsprofis, die so richtig kommunizieren wollen, wer sie sind über die Möbel. Das machen wir ja alle ein Stück weit. Und in diesem Ab 21 Podcast wollen wir schauen, was sich da verändert hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und vor allem auch durch diese Pandemie. Denn da wurde die Einrichtung von uns allen ja auf einmal doch ganz schön öffentlich in diesen vielen Videokonferenzen, in denen wir uns geplagt haben. Der Chefkurator des Vitra Design Museums in Weil am Rhein, Jochen Eisenbrand, der wird uns erklären, wie sich die Einrichtung über die Jahrzehnte verändert hat und wieso die Pandemie und Instagram da aber noch einen obendrauf setzen. Anfangen wollen wir jetzt aber mit Christina Harder, die ist Mitte 20, Fotografin und Artdirektorin, aber auch Instagrammerin vom Kanal Home of Two Creatives, wo es ganz viel um ihre Leidenschaft der Inneneinrichtung geht. Hi Christina.
Hallo.
Der Insta-Kanal, von dem ich gerade gesprochen habe, war eigentlich mal der von dir und deinem Freund und wird wahrscheinlich auch bald umbenannt. Man konnte euch bislang ganz viel dabei zusehen, wie ihr ein Landhaus mit Garten ausgebaut habt. Jetzt habt ihr euch vor kurzem getrennt. Das ist heute nicht unser Thema, ist auch kein Geheimnis. Du bist aber in die Stadt gezogen, in eine Wohnung. Wie sieht's denn da jetzt aus? Nimm uns mal mit.
Genau, also es ist eine Wohnung, die aus 3 Zimmern besteht. Und wenn man durch den Flur reinkommt, hat man sofort 2 recht große Zimmer, die mit einer riesengroßen Flügeltür getrennt sind vor sich.
Klassisch, und, okay, schön.
Die beiden Zimmer habe ich so versucht, ein bisschen so einzurichten, dass ich sowohl Büro als auch Wohnzimmer so ein bisschen mischen kann. Dadurch, dass ich von zu Hause arbeite, ist es für mich wichtig gewesen, dass ein Büro daheim ist.
Christina, darf ich ganz kurz da reingrätschen? Ist das eine Entscheidung gewesen jetzt während Corona? Also, oder ist das schon vorher gewesen? Weil das klingt so ein bisschen wie das, was viele gerade durchmachen.
Ja, bei mir ist es nicht Corona-bedingt. Also ich habe schon immer hauptsächlich von zu Hause aus gearbeitet. Mhm. Viele machen das gerade mit Corona durch und ich kann auch nachvollziehen, was
nervig
das für ein Struggle ist, wenn man dann vielleicht noch Kinder zu Hause hat.
Ja. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass es zu Hause auch schön ist. Nenn uns mal vielleicht deine 3 Top-Einrichtungsgegenstände, egal wie klein oder groß oder wie oft du sie auch nutzt, wo du immer sagst, die würde ich auf gar keinen Fall hergeben.
Also ich habe einen super alten Sekretär, so einen englischen Sekretär, den würde ich wahrscheinlich für kein Geld der Welt hergeben. Mhm. Das ist wirklich so ein Liebhaberstück. Ich habe einen sehr schönen, weißen, geflochtenen Teppich. Das war auch damals ein Einzelstück und ich werde so oft noch gefragt, wo es den gibt, aber man kann ihn leider nicht mehr kaufen. Dementsprechend würde ich den erst recht niemals hergeben. Und ich habe einen Couchtisch, der so fast komplett aus einem Stück Holz besteht. Also nur die Beine sind nochmal ein extra Stück, aber das obere Stück ist quasi eine Baumscheibe.
Mhm. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen über dich selbst rumpsychologisieren müsstest, was sagt das über dich aus, dass du einen alten englischen Sekretär und quasi eine Baumscheibe in deinem Wohnzimmer stehen hast?
Also ich glaube persönlich, dass man ganz viel auf den Charakter führen kann, wie man so lebt. Ich bin leider, ich wünschte, ich wäre es, kein Minimalist. Ich würde mich leider eher ehrlicherweise als kleiner Messi beschreiben.
Sieht auf Instagram aber nicht so aus.
Ja, nicht Messi im Sinne von unordentlich, sondern Messi im Sinne von nicht minimalistisch. Also ich habe gerne Bücher um mich rum und dann auch ruhig mal 10 Bücher auf einen Stapel, dass das wie so eine Kunstinstallation zu Hause aussieht. Ich kann mich auch schwer von Dingen trennen und ich glaube, dass das gerade so auf den Charakter bezogen so ein bisschen dieses Verspielte und Kreative von mir ist, dass ich einfach das brauche, dass zu Hause einfach ein bisschen was los ist, wie so ein Museum. Ich finde das auch schön, dass man immer was sehen kann, wenn man bei Leuten zu Hause ist und nicht irgendwie an die Wand guckt und da ist nur ein Bild.
Ja, oder es sieht aus wie ein eben IKEA-Ausstellungsraum.
Ja.
Das ist auch nicht so schön. Ne?
So ein bisschen uncharmant.
Wie würdest du deinen Stil bezeichnen?
Ich glaube, so richtig als Stil wüsste ich jetzt nicht, in welche Richtung ich das bezeichnen würde, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mir wichtig ist, dass die Dinge alle natürlich sind. Und das wiederum auch auf den Charakter bezogen. Ich halt auch nicht so ein Mensch bin, der viel Shishi braucht, sondern lieber alles immer sehr bodenständig und viel mit Holz zu arbeiten.
Mhm. Wann hast du denn gemerkt, dass dir das alles so wichtig ist, wie dein Zimmer, deine Wohnung, dein Haus, dein ehemaliges aussieht? Man könnte ja auch einfach sagen, ja, Hauptsache es ist irgendwie gemütlich und bums.
Vielleicht findet sich das der ein oder andere wieder. Als Kind habe ich ungefähr einmal die Woche mein Zimmer umgestellt. Aus welchem Grund auch immer, aber ich war nie zufrieden. Und auch als ich Fotografin hauptsächlich war, habe ich viel an Sets gearbeitet, wo auch ein Stylist vor Ort war und mir meistens der Job des Stylisten besser gefallen hat als meiner. Und ich dann so ein bisschen gemerkt habe, dass Einrichtung für mich mehr ist als nur eine Wohnung und auf jeden Fall viel mehr auch zeigt, dadurch, dass ich hauptsächlich zu Hause bin, mir das einfach wichtig ist, dass mein Zuhause so nicht nur Dreh- und Angelpunkt meines Lebens ist, sondern ich mich da halt auch komplett wohlfühle und mir alles hier gefällt.
Und wenn jetzt jemand zu dir nach Hause kommt, den du bis dahin nett fandst und der dann sagt oder irgendeine, sagen wir mal, nicht so nette Äußerung macht über deine Wohnung, weil sie ihm vielleicht ihm oder ihr nicht so gut gefällt, wie sehr kann dich sowas aus den Angeln heben?
Das, glaube ich, ist für mich nicht so schlimm. Also ich bin da sehr offen. Also ich finde, jeder hat einen Geschmack und jeder Geschmack ist berechtigt, auch wenn ich viel in meiner Wohnung nicht machen würde, was andere Leute machen. Also ich finde, da darf jeder ehrlich sein. Ich bin auch kein Böse, wenn jemand das hier zu braun ist oder zu beige, zu unfarbig.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen bei Instagram. Das ist sehr beige. Wie kommt's?
Das hat wiederum wirklich was damit zu tun, dass ich mich leicht ablenken lasse. Und ich glaube, wenn hier alles bunt und verspielt wäre, ich mich nicht auf meine Arbeit so konzentrieren könnte. Ich bin froh, dass, also mein Kopf ist schon verwirrend genug und lenkt mich schon jeden Tag ab. Da bin ich froh, wenn alles irgendwie eine Erdtonpalette hier hat.
Dann lass uns von deinem Kopf und dem Verwirrenden drumherum mal gucken, was andere Menschen so machen und uns über Trends sprechen. Was ist denn gerade angesagt, wenn du zum Beispiel bei Insta rumguckst? Was merkst du, ist da gerade jetzt so 2020 der Shit?
Auf jeden Fall in Bezug auf Nachhaltigkeit sämtliche Variationen. Also gerade so Trockenblumen, das hat ja schon vor 2-3 Jahren angefangen mit Pampasgras und Co. Aber das entwickelt sich auf jeden Fall immer mehr, weil die Leute halt einfach sehen, dass Schnittblumen super unnachhaltig sind, eine Woche schön aussehen und dann in die Tonne wandern.
Meinst du, das ist der Grund?
Ich glaube, ja. Also ich glaube, das ist so
wohlmeinend.
Ich hoffe es. Nee, also ich glaube schon, dass das mitunter ein Grund ist, weil auch also diese Trockenblumen-Szene hat ja eigentlich nichts unbedingt Modernes. Also das ist ja eigentlich ziemlich altbacken. Könnte
Null.
Jetzt meine Oma auch toll finden, wenn so ein Weizenkranz an der Tür hängt.
Ja.
Ich glaube schon, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke, das macht da, glaube ich, einen großen Unterschied. Und das ist ja schon ein bisschen moderner. Also meine Oma würde jetzt wahrscheinlich kein Pampasgras kennen.
Wahrscheinlich nicht. Was geht denn eigentlich, was geht denn gar nicht an Einrichtung gerade?
Also grob gesprochen erstmal, dass jeder Geschmack ist in Ordnung und jeder darf natürlich machen, was er möchte. Das ist ja nur mein Geschmack, wenn ich das nicht machen würde. Aber ich bin kein großer Freund von shabby chic und so Kreide bemalte Möbel. Also viele machen, es ist auch gerade ein Trend, dass viele ihre Möbel aufwerten und die dann in so Kreidefarbe streichen. Das ist nicht meins.
Mhm.
Auch so Wandtattoo-Geschichten oder so Bilder mit Drink Water, Save Champagne. Das ist auf jeden Fall nicht mein Stil.
Okay, weil dir das zu platt ist.
Ja, nee, das ist mir, glaube ich, einfach zu unkreativ und zu wenig irgendwie aus der Box rausgedacht.
Ja. Wo lässt du dich inspirieren, außer bei Instagram?
Ich bin großer Fan von Pinterest und allgemein Moodboards gestalten. Also auch wenn ich einen Raum einrichte oder eine Wohnung, dann bin ich da super strukturiert und mache wirklich zu jedem Raum ein Moodboard mit Farbenlehre. Wie möchte ich, dass er am Ende aussieht? Welche Artikel brauche ich dafür?
Okay, und was würdest du sagen, wie viel Zeit verwendest du da so da drauf, jetzt abgesehen von deinem Job, um deine Wohnung auf Vordermann zu bringen?
Ich würde fast sagen, dass das mittlerweile überwiegt dem Job, was aber mittlerweile ja auch zu meinem Job geworden ist. Also ich helfe ja auch und unterstützt Leute, die Interiorberatung brauchen. Und da ist das mittlerweile schon auch ein Standbein von mir geworden. Daher fühle ich mich nicht ganz so schlecht, wenn ich 6 Stunden am Tag Pinterest-Moodboards baue.
Komisch, bei mir funktioniert die Seite immer nicht. Die bringt immer meinen Browser zum Einstürzen. Lass uns vielleicht noch zum Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer, weil der Herbst ja nun wirklich da ist und der Winter vor der Tür steht, schauen, wie können wir denn mit wenigen, Betonung auf wenigen und auch günstigen, nachhaltigen Handgriffen die Wohnung halbwegs gemütlich machen, sodass man sowohl Büro, Homeoffice als auch kuschelige Leseecke haben kann.
Also erstens bin ich ein großer Fan davon, wenn man indirekte Lichter nutzt. Also nicht die Deckenleuchte ständig anhat, sondern gerade jetzt im Winter, wenn es eigentlich den ganzen Tag über dunkel ist, man sich das so gemütlich macht, dass man so beispielsweise auch nur eine Glühbirne, also man braucht ja nicht extra dafür jetzt einen Lampenschirm und alles kaufen, sondern einfach so eine Fassung und Glühbirne in die Ecke legt. Klingt jetzt total also sparsam und nicht wirklich kreativ, aber das kann halt noch schöner oder noch ein tolleres Feeling zu Hause erstellen. Und gerade auch für den Herbst, wenn man Äste sammelt und die in eine Vase mit Wasser reinstellt, das sind Dinge, die nicht mal Geld kosten und schon einen großen Unterschied machen.
Und dann ist gemütlich?
Würde ich schon sagen. Dann noch eine Tasse Tee und Kissen auf dem Boden und meditieren.
Sagt Christina Harder, Fotografin und Artdirektorin. Wusste gar nicht, dass Einrichtung so einfach ist. Einfach ein paar Äste in eine Vase und Tasse Tee und fertig. Toll. Einrichtung 2020. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben euch bei Instagram gefragt, ob ihr dieses eine besondere Möbelstück habt, an das ihr nichts kommen lasst, das immer umgezogen werden muss, dass ihr auch noch, egal wie kaputt es möglicherweise schon ist, dass ihr immer wieder repariert, mitnehmt und so weiter. Und ihr habt uns geschrieben, Erik hat uns ein Foto geschickt, und zwar ein Foto eines Bildes von seinem Elternhaus. Der Vater von Erik hat nämlich zu jeder Jahreszeit ein Bild anfertigen lassen von diesem Haus. Drei Bilder sind an die Geschwister gegangen, also an Erik und seine zwei Geschwister. Eins hat der Vater selber behalten. Und jetzt sind Eriks Eltern, hat er uns geschrieben, inzwischen geschieden. Und das Elternhaus ist zwar immer noch das Elternhaus, aber da wohnt, so habe ich es verstanden, niemand mehr drin von der Familie. Erik selbst lebt in einer WG in Weimar und da bekommt das Bild jetzt einen Ehrenplatz. Sehr schön. Lea hat uns geschrieben und ein Foto geschickt von ihrem Sessel, den sie so sehr liebt. Das war ein Geschenk der Eltern, als Lea in ihre erste Wohnung eingezogen ist. Und seither ist das ihr Lieblingsort zum Lesen und zum Abhängen. Und ich stelle fest, Einrichtung kann sehr emotional sein. Bei mir auch. Und an bestimmte Personen, an bestimmte Zeiten geknüpft sein.
Deutschlandfunk Nova.
My home is my castle und auch mein Homeoffice und mein Yoga-Studio und die Eckkneipe, das Kino, Restaurant, alles ist inzwischen zu Hause versammelt. Zu Hause ist nicht mehr der Ort, wo man in Ruhe in der Nase popeln kann, sondern dank Corona ist es jetzt so viel mehr. Eben diese Orte, wo wir normalerweise hingehen, und jetzt kommen die alle zu uns nach Hause zwangsweise. Und das hat natürlich Auswirkungen, vor allem auf die Einrichtung. Stehen da vielleicht auf einmal Zapfhähne in den Küchen und Riesenkopierer im Eck und verbannen wir alles, was vorher nicht schön war, in irgendeine Ecke, damit die Kollegen und Kolleginnen beim Zoom-Call nicht sehen. Darüber wollen wir sprechen mit dem Kulturwissenschaftler Jochen Eisenbrand, Chefkurator vom Vitra Design Museum. Hallo, Herr Eisenbrand.
Hallo.
Was ist eigentlich Einrichtung?
Naja, ich würde sagen, Einrichtung ist alles das, womit wir uns in unserer Wohnung umgeben. Also die Möbel, die Leuchten, gehören natürlich aber auch so die Grundausstattung, Teppiche, Farben, Tapeten dazu.
Okay, also es ist die Wirklichkeit, nicht ein Konzept.
Ja, ich würde sagen, es ist die Wirklichkeit mit dem, was wir uns umgeben. Und natürlich haben wir da manchmal auch Konzepte zu, und das stimmt nicht immer unbedingt miteinander überein, was wir uns da so vorstellen und wie wir dann tatsächlich wohnen.
Ja, ich frage deswegen, weil wenn man jetzt so eine Zeitschrift aufschlägt oder auch bei Instagram sich umtut und guckt, wie Menschen angeblich ihre Wohnungen einrichten, dann entspricht es eben bei den wenigsten der Realität. Sie haben eine Ausstellung kuratiert, zu der wir gleich noch kommen werden. Hat es denn solche Einrichtungen überhaupt je gegeben, wie wir sie in Katalogen oder jetzt im Netz finden?
Ja, schon natürlich auch. Also die gibt es. Aber das sind dann natürlich in der Regel die, die entweder schon dafür konzipiert wurden, gezeigt zu werden. Also Architekten, Innenarchitekten, Designer haben das natürlich über Jahrzehnte hinweg, also wirklich das ganze 20. Jahrhundert über im Grunde schon genutzt, auch um ihre Vorstellungen vom Wohnen zu präsentieren, also in Ausstellungen oder in Schauhäusern. Und heute ist das natürlich sehr demokratisiert worden durch die sozialen Medien. Also früher war das im Grunde den Fachleuten vorbehalten, das zu zeigen und zu sagen, damit auch, so sollt ihr wohnen. Also ich glaube, diese paternalistische Haltung, das wäre heute wahrscheinlich auch schwierig, das noch so durchzusetzen oder zu fordern. Und heute, ja, kann jeder zeigen, wie er wohnt. Und die, die das tun, tun das, glaube ich, aber auch sehr selektiv. Also zeigen ja nicht alles, sondern zeigen dann in der Regel Ecken oder Perspektiven, die sie für besonders gelungen halten.
Die Schokoladenseiten der Bude, der Wohnung.
Sozusagen.
Ja, ja. Wenn es eben keine Bude ist, dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich denke da gerade an einen Freund von mir, der in Amsterdam wohnt. Und immer, wenn ich da durch die Straßen gehe, kann man vielleicht auch in Teilen Norddeutschlands sehen. Da bewundere ich aber ich bin erstaunt wegen dieser riesigen Wohnzimmerfenster, die die oft haben. Und da sieht man ja aber dann doch wie in so einem Schaufenster auch ganz schön viel Ausschnitt von Einrichtungen. Also vielleicht auch eher so eine regionale Geschichte. Kenne ich zum Beispiel aus Sachsen und Bayern jetzt nicht, dass da jeder reinschauen kann ins Wohnzimmer.
Ja, da glaube ich, gibt es Unterschiede. Also niederländisch speziell ist es ja so, dass das sehr viel offener ist und die sich auch wundern, wie verschlossen das in manchen Teilen von Deutschland ist. Aber generell glaube ich schon, dass das auch was ist, was sich, sagen wir mal, in den letzten 20, 30 Jahren geändert hat, dass die Wohnungen doch insgesamt offener geworden sind. Also sowohl im Grundriss, also dass es mehr fließende Räume gibt, zum Beispiel zur Küche hin, und dass aber auch zum Garten die großen Glasfassaden da sind, die großen Glaswände, und das alles relativ offen ist.
Ja. Was wollen wir denn eigentlich mit der Einrichtung, mit dem Inszenesetzen der eigenen Wohnung sagen? Was ist das, was wir da ausdrücken wollen?
Naja, ich glaube, jede Wohnung hat was Autobiografisches, weil es ja nicht nur Möbel sind, sondern es auch noch irgendwelche Dekorationsstücke oder vielleicht Fotos oder Plakate, die irgendwas darüber sagen, wo wir mal in Urlaub hingefahren sind, Ausstellungen, die wir gesehen haben. Also wir wollen damit immer was von uns selbst, über uns selbst zum Ausdruck bringen.
Kommen wir jetzt zu dieser Ausstellung. 100 Jahre Einrichtungsgeschichte, da schauen Sie drauf in dieser Ausstellung. Hätte nicht auch das vergangene halbe Jahr einfach nur gereicht für Veränderung?
Ja, ich finde, Wohnen ist dann aber doch wieder was relativ Konservatives, weil es uns ja auch immer Schutz bietet vor diesen vergleichsweise schnellen Veränderungen, die draußen passieren. Das ist ja ein Rückzugsort auch. Deswegen sind die Veränderungen, die dann vielleicht im letzten halben Jahr passiert sind, dann doch minimal.
Und was haben Sie da beobachtet? Was ist da passiert im letzten halben Jahr?
Sie haben es vorhin in Ihrer Einleitung schon angesprochen, dass also die Wohnung vielen, viele neue Funktionen erfüllen musste. Kindergarten, Schule, Homeoffice eben, Fitnessstudio, vielleicht sogar auch mal Club mit den ganzen Streams, die da passiert sind, weil man nicht mehr ausgehen konnte. Und ich glaube, da haben aber viele von uns erstmal einfach mit den Gegebenheiten ringen müssen und schauen, wie man mit dem, was da ist, umgeht. Und die, die mehr Platz haben, waren dann privilegiert, wenn man sich auch dann in ein eigenes Zimmer zurückziehen kann, um da im Stillen zu arbeiten, also wenn es um das Homeoffice geht. Und in kleineren Wohnungen muss man dann eben schauen. Ich glaube, ein Möbel, was ich auch schon seit einiger Zeit wieder anbietet, was ja eigentlich ein historisches Möbel ist, ist der Sekretär.
Ah, habe ich mir erst vor einem halben Jahr einzugelegt.
Ah ja, da. Also das sieht man auch viel mehr wieder in Anzeigen und in Möbelläden, ist mein Eindruck jedenfalls.
Ja.
Weil das ein Möbel war, was eine Zeit lang sich nicht angeboten hat, also der PC Einzug erhalten hat in die Häuser, weil die einfach viel zu groß waren, als dass man sie hinter irgendeiner Klappe wieder hätte verschwinden lassen können. Aber seitdem wir alle Laptops haben und drahtlosen Internetzugang, funktioniert das eigentlich wieder ganz gut. Denn das ist ja auch ein bisschen die Krux vom Homeoffice. Man möchte die Arbeit dann doch auch nicht immer vor Augen haben und möchte sie gerne mal wieder wegsperren. Und da sind solche Sekretäre ganz praktisch für.
Ja, wäre mal interessant zu wissen, wer sich tatsächlich auch da hinsetzt, um daran zu arbeiten. Weil das ist dann doch so ergonomisch manchmal ein bisschen schwierig, ist meine Erfahrung jedenfalls. Also ich sitze da zum Beispiel nie drin, aber die Klappe mache ich gern zu und schiebe die Kiste dann vorher rein. Das ist auf jeden Fall gut.
Genau.
Stichwort Individualität. Einrichtungen haben wir schon gestreift und angesprochen, hat viel damit zu tun, wie man sich ausdrücken will. Welche Chance hat Individualität bei solchen Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, wo jeder im Prinzip zeigen kann, zeigen will, was er hat und am Ende vielleicht doch alle in dieselbe Richtung rennen?
Ja, also ich glaube eben, gerade auch durch diese Verbreitung in den sozialen Medien und durch diese Demokratisierung findet vielleicht auch ein gewisser Angleichungsprozess statt. Also dadurch, dass zum Beispiel, eine Zeit lang war sehr beliebt, dass dann so Einrichtungsideen auf Pinterest auch veröffentlicht wurden. Und da sah man dann ganz viel von Variationen des Immergleichen, weil ja, es sich dann natürlich auch verbreitet, wieder aufgegriffen wird von anderen, die das nur leicht abgewandelt umsetzen.
Mhm. Alle haben Pampasgras auf einmal rumstehen.
Zum Beispiel, ja. Oder diese Wandtattoos, diese herrlichen, die dann eine Zeit lang.
Da sprechen Sie was an.
Ja. Ist eben nicht immer alles gut. Ja.
Okay, jetzt habe ich Sie aber unterbrochen. Also es gibt einen Trend, höre ich daraus, zur Uniformität durch auch das Internet, sage ich jetzt mal ganz bewusst grob.
Ja, also ich glaube schon, dass es dazu beitragen kann. Oder ich glaube, was auch wichtig ist, ist also Instagram, wo ja auch viel dann von zu Hause irgendwie Bilder gezeigt werden. Oder ein anderer interessanter Aspekt in dem Zusammenhang ist, finde ich, Airbnb. Die sind ja beide etwa zur gleichen Zeit gegründet worden. Also ich glaube 2008, 2010. Das ist jetzt alles so etwa 10 Jahre her. Und über diese Plattform Airbnb ist die Wohnung so ein bisschen auch zu einer Ware geworden. Und Leute haben begonnen, die also so einzurichten, dass sie möglichst attraktiv ist für potenzielle Mieter. Und da haben wir auch festgestellt, was gut geht und was nicht, und hat also da vielleicht auch einrichtungstechnisch sich so ein bisschen angeglichen.
Stimmt mich jetzt, auch wenn ich das alles sehr gut nachvollziehen kann, was Sie jetzt erklärt haben, stimmt mich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Das erinnert mich so an die Nullerjahre, als alle so nach H&M Einheitssoße irgendwie aussahen mit Klamotten. Heißt es im Umkehrschluss, jetzt wie, um wieder auf Ihre Ausstellung zurückzukommen, heißt es, dass vor dem Internet Inneneinrichtungen extravaganter, individueller, ausgefallener waren?
Das möchte ich auch nicht sagen. Ich glaube, vielleicht geht die Schere so ein bisschen auseinander, dass also in der Breite so eine Angleichung stattfindet und trotzdem bleibt natürlich das Interesse an dem Außergewöhnlichen. Und das ist das, was auch immer alle wieder suchen. Und da helfen die sozialen Medien natürlich dann auch wieder. Also man sieht viel mehr darüber und lernt viel mehr kennen. Ich finde auch ein interessantes Zeichen der Zeit, so was Wohnungseinrichtungen angeht, ist der Erfolg der Zeitschrift Appartamento. Die ist, glaube ich, auch jetzt etwas über 10 Jahre alt. Und die hat versucht, so ein wiederum ganz außergewöhnliche Wohnungseinrichtung zu zeigen, vorwiegend von Künstlern, Gestaltern, Architekten, Fotografen, Modemachern. Aber eben nicht im Stil dieser Hochglanzzeitschriften, wie man das immer so gewohnt war, wo dann alles ganz wunderbar aufgeräumt ist und wie geleckt aussieht, sondern so wirklich das tägliche Durcheinander und Chaos. Und wo man dann aber merkt, auch daran, dass, und da kommen wir wieder zu diesem Thema Home Story und der autobiografischen Komponente von Wohnungen, dass es da leider doch irgendwie eine Korrelation gibt, dass häufig Wohnungen interessant eingerichtet sind von Leuten, die auch irgendwie ein interessantes Leben haben. Mhm. Also das klingt jetzt sehr elitär, aber irgendwie ist das doch häufig so.
Oder was andere Leute für interessant erachten, vielleicht können wir uns darauf einigen. Sagen Sie uns zum Schluss noch, was ist Ihr Lieblingsmöbelstück bei Ihnen zu Hause?
Mein Lieblingsmöbelstück ist tatsächlich der Lounge Chair von Charles & Ray Eames, den wir von meinem Schwiegervater geerbt haben, der den ganz lange im Büro stehen hatte und einfach sehr bequem.
Jochen Eisenbrand, Chefkurator des Vitra Design Museums, hat uns erklärt, wie sich Einrichtung über die vergangenen Jahrzehnte verändert hat und was es mit der Einrichtung gemacht hat, dass jetzt alle sich öffnen über Instagram und Co. Vielen Dank, Herr Eisenbrand.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
So, und wie ist es bei euch? Opas Ohrensessel, der Liebling oder doch das Billigregal vom Schweden? Ist uns egal. Schön wäre, wenn ihr uns davon schreibt, vielleicht sogar ein Foto mitschickt. mail@deutschlandfunknova.de. Bei Instagram findet ihr uns natürlich auch. Und WhatsApp haben wir auch, 0160 91 36 0852. Und damit ihr nicht alleine seid, verrate ich euch noch schnell, was mein Lieblingseinrichtungsstück ist. Und das ist der Kühlschrank. So, bleibt geschmeidig, bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.